Ja, einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ich glaube, ja, wenn ich in eure Gesichter reingucke, habe ich den Eindruck, euch geht es wirklich gut, oder? Muss ich schon sagen, ja. Wir haben allen Grund dazu. Schon nach diesem Lobpreis, Holger, Dankeschön und Band für diesen tollen Lobpreis, die zwei wunderschönen Lieder. Wir haben heute einen ganz besonderen Tag. Ja, es ist der Karfreitag. Wir feiern heute, dass Jesus Christus für mich gestorben ist und für dich, Nicole. Und für alle anderen auch. Er ist ans Kreuz genagelt worden, damit wir frei sein können. Der Vorhang ist zerrissen und wir können jetzt ins Heiligtum eintreten, zu Gott. Zu Gott eine persönliche Beziehung haben. Ist es nicht fantastisch? Ich glaube ja. Ich will mit etwas Profanerem anfangen. Wer von euch mag frisch gebackenes Brot? Oh, es gehen da viele Hände hoch. Also ich mag das ganz genauso, frisch gebackenes Brot vom Bäcker, frisch aus dem Ofen oder zu Hause aus dem Ofen. Ich hole das raus. Das muss vielleicht so eine halbe Stunde ungefähr abkühlen. Dann kann man schöne Scheiben schneiden, das schön mit Butter bestreichen und eine schöne Brotzeit machen, oder? Das gefällt ja auch, gell? Mir gefällt das auch wunderbar. Man könnte auch eines machen, man könnte so eine Scheibe nehmen, mit Butter bestreichen und schön Nutella oben drauf. Also, das muss man sagen, ist doch herrlich, oder? Wenn das Brot noch so richtig schön warm ist, verläuft die Schokolade. Super, was Besseres gibt's nicht, oder? Wunderbar. Ja, super. Brot braucht immer irgendwie sowas wie ein Triebmittel, oder? Auf der einen Seite Hefe. Hefe ist ziemlich einfach, handzuhaben, sage ich mal. Damit kann man sehr einfach arbeiten, geht sehr schnell auf. Auf der anderen Seite gibt es aber noch eine andere Möglichkeit. Sauerteig, natürlich. Sauerteig ist ein bisschen anspruchsvoller. Und wie es der Zufall so will heute Abend, ich habe Sauerteig dabei. Da ist er, das gute Stück. Und er ist richtig aufgegangen. Heute Morgen habe ich ihn erst gefüttert. Da war ungefähr so. Jetzt ist er ungefähr das Dreifache hier. Also es ist kein Sauerteig, den wir irgendwo gekauft haben im Supermarkt. So, wir haben den Sauerteig selber hergestellt. Anfang des Jahres ungefähr ist dieser Sauerteig jetzt 3 Monate alt. Und ich vermute, der hat so eine richtig gute Qualität. Schätze ich mal. Von riechen, oder? Boah, das ist meine Qualität. Wer möchte riechen? Matthias? Auf jeden Fall, das ist schon notwendig. Ja. Also Spitzenqualität, würde ich sagen, oder Manu? Was sagst du dazu? Einfache Spitze ist das, der Runsheimische Sauerteig hat noch keinen Namen bisher, vielleicht bekommt er jetzt noch einen Namen. Damit der Sauerteig wirklich so spitzenmäßig und von der Qualität her richtig gut wird, muss der gepflegt werden. Ja, das ist ein sehr Sensibelchen. Das ist eine kleine Diva hier, das hier. Da muss ich wirklich aufpassen. Wir füttern den normalerweise mit dem Roggenmehl von der Heimatsmühle aus Aalen. Super Qualität natürlich. Es kann sein, dass dieser Sauerteig ein bisschen gereizt reagiert, wenn ich nicht mehr dieses Roggenmehl von der Heimatsmühle nehme, sondern vielleicht von der Hignacher Mühle. Da sagt er, die Veränderung mag ich nicht. Das geht mit mir gar nicht. Das kann ich nicht leiden. So kann ich nicht arbeiten. Ja. Er mag es auch gar nicht, wenn es zu kalt ist. Hier ist es schön warm, auch zu Hause war es schön warm. Der stand jetzt einige Stunden. Und ihr seht, wie der aufgeht. Also super, wirklich richtig klasse. Und ich muss den regelmäßig füttern. Das ist wichtig. Ohne das geht es nicht. Und da gibt es eine richtig gute Qualität. Und damit kann ich Brot backen, was richtig gut wird. Und ein Löffel reicht aus, den ich hier rausnehme und den Brotteig einmische und dieser komplette Sauerteig durchdringt diesen Brotteig. Langsam, aber sicher. Es gibt kein Entrinnen. Es ist unmöglich. Der komplette Teig wird durchsäuert. Im Neuen Testament vergleicht Paulus uns, dich und mich und uns als Gemeinde, mit einem Brotteig. Er sagt in 2. Korinther 5, Vers 7, reinigt euch also, entfernt den alten Sauerteig, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid. Denn das seid ihr doch, seit Christus als unser Passahlamm geopfert wurde. Eigentlich muss ich sagen, ist das ein sehr schönes Bild, dass Paulus uns hier im Neuen Testament mit einem Brotteig, mit Brot vergleicht. Wir sind Nahrungsmittel für unsere Umgebung. Die Gemeinde hier ist ein Nahrungsmittel für Winnenden. Wir sind ein Nahrungsmittel für unsere Nachbarschaft, dort, wo wir arbeiten und dort, wo wir leben. Was bin ich für ein Brot, habe ich mich gefragt. Was bin ich eigentlich? Bin ich ein altes, knochiges Brot, was ungenießbar ist vielleicht? Oder ein leckeres, fluffiges Brot, wo man sagt, davon möchte ich mehr. Was bin ich da für ein Brot eigentlich? Wir sollen aufpassen, dass der Sauerteig uns nicht durchdringt, so sagt Paulus. Es gibt scheinbar Dinge in unserem Leben, die uns komplett einnehmen wollen. Langsam, aber sicher. So wie der Sauerteig. Langsam, aber sicher diesen Teig durchsäuert, so gibt es scheinbar Dinge in unserem Leben, die uns langsam, aber sicher durchsäuern wollen, durchdringen wollen. Da macht Paulus uns aufmerksam. Wir können uns nicht mehr wehren. Eigentlich ist es gesund, dieser Sauerteig ist ja scheinbar gesund auch für unseren Körper. Aber hier in diesem Kontext ist der Sauerteig ein negatives Bild, was Paulus hier uns vor Augen malt. Etwas Hinterlistiges, heimtückisch, hinterhältig, subtil gerissen. Ein ganz kleiner Klecks reicht aus und es wird alles komplett durchdrungen. Man mag das erst gar nicht, erst wenn es zu spät ist. Und dann ist es vielleicht wirklich zu spät. Das ist schade. Da passt natürlich wunderbar dieses Bild von diesem Frosch im Topf. Das kennt ihr. Ja, die Legende sagt, wenn das Wasser im Topf kocht und man wirft den Frosch hinein, was macht er? Der springt wieder raus. Ich habe es nicht ausprobiert, aber so soll es sein, so sagt man. Macht man es aber anders, man nimmt einen Topf mit kaltem Wasser, wirft ihn dort hinein und dreht eben so langsam das Gas auf, dann gewöhnt er sich so ein bisschen an diese Wärme, schön kuschelig, gemütlich. Und irgendwann ist es dann leider zu spät. Dazu passt es wunderbar. Was ist bei uns dieser kleine Klecks, der uns komplett durchdringt? Ich habe mich schon gefragt, was ist denn bei mir dieser kleine Klecks, den ich nicht erkenne, den ich nicht mag, der mich unbewusst, langsam, aber sicher durchdringt, heimtückisch, hinterlistig. Und die zweite Frage, wie kriegen wir denn eigentlich wieder los? Diesen beiden Fragen möchte ich mal in dieser Predigt heute nachgehen. Und schauen, der Titel dieser Predigt lautet, vielleicht kannst du weiterschalten, Johannes. Reinigt euch also, entfernt den alten Sauerteig. Heute ist Karfreitag. Eine Tradition, die wir über Jahrhunderte schon feiern, etwas ganz Besonderes. Jesus ist am Kreuz gestorben für meine Schuld. Das Verderben ist an mir vorbeigegangen. Es geht an mir vorbei und es geht an dir vorbei. Und es ist ganz interessant, im Judentum gibt es dazu, zu diesem Osterfest, was wir feiern, eine Parallele. Ich weiß, bei uns in der Gemeinde gibt es eine Lebensgruppe, die beschäftigt sich sehr intensiv mit Israel. Die kennen das ganz sicher. In Lukas Kapitel 22, Vers 7 lesen wir eine Szene aus dem letzten Abendmahl. An dem Donnerstag vor dem Freitag, bevor Jesus gestorben ist. Und dieser Vers geht folgendermaßen. Es kam nun der Tag, von dem an ungesäuertes Brot gegessen wurde und an dem die Passahlämmer geschlachtet werden mussten. Jesus gab Petrus und Johannes den Auftrag, geht und bereitet das Passahmahl für uns vor. Wo willst du, dass wir es vorbereiten? Fragten sie. Er sagte, hört zu, wenn ihr in die Stadt kommt, werdet ihr einen Mann treffen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm in das Haus, in das er geht und sagt zum Hausherrn dort, unser Lehrer lässt dich fragen, welchen Raum kannst du zur Verfügung stellen, dass ich dort mit meinen Jüngern das Passahmahl feiere? Er wird euch ein großes Zimmer im Obergeschoss zeigen, das mit Polstern ausgestattet ist. Dort bereitet alles vor. Die beiden gingen und fanden alles so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte. Und sie bereiteten das Passahmahl vor. War das gut? Hat das gut geschmeckt? Haben sie es gut zubereitet? Waren das gute Köche? Steht hier nicht, wir wissen es nicht. Aber darum geht es auch, glaube ich, gar nicht. Wir hören hier in diesen Phasen von zwei Festen oder zwei Traditionen, die wir so in unserem europäischen Kontext so gar nicht wirklich kennen. Einmal das Fest der ungesäuerten Brote und zum Zweiten das Opfern des Passahlammes. Das sind zwei sehr bedeutende Feste im Judentum. Die waren direkt miteinander verbunden, direkt miteinander gekoppelt. Zuerst hatte man das Passahlamm geopfert am 14. des Monats Nisan. Das ist nicht die japanische Automarke, sondern es ist der erste Monat im jüdischen Kalender, März, April, also wo wir uns jetzt im Moment befinden. Und danach hat man das Fest der ungesäuerten Brote gefeiert, am 15. bis 21. Nisan, also 7 Tage lang. Dazu war es wichtig, dass man den kompletten Sauerteig aus der Wohnung herausbrachte. Die Wohnung musste sauber gemacht werden. Es durfte kein Sauerteig mehr in der Wohnung zurückbleiben. Eine sehr, sehr starke Symbolik, die dahinter steckt. Und um das besser zu verstehen, weil wir wissen nicht, was dahinter steckt, müssen wir so einen kleinen Ausflug machen ins Alte Testament. Die Verse habe ich jetzt nicht auf den Beamer dargestellt. Hört mir aber mal gut zu, was im Alten Testament passiert ist und warum Gott wollte, dass sie das feiern. Der Herr aber sprach zu Mose und Aaron im Ägyptenland, sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tage dieses Monats nehme jeder Hausvater ein Lamm für ein Haus und sollte es bewahren bis zum 14. Tag des Monats. Da soll es die ganze Versammlung der Gemeinde Israel schlachten gegen Abend. Sie sollen von seinem Blut nehmen und beide Pfosten an der Tür und den Türsturz damit bestreichen, an den Häusern, in denen sie es essen. Und sollen das Fleisch essen in derselben Nacht am Feuer gebraten und ungesäuertes Brot dazu und sollen es mit bitteren Kräutern essen. Denn ich will in derselben Nacht durch Ägyptenland gehen und alle Erstgeburt schlagen in Ägyptenland unter Mensch und Vieh und will Strafgericht halten über alle Götter der Ägypter. Ich bin der Herr. Dann aber soll das Blut euer Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wo ich das Blut sehe, will ich an euch vorübergehen. Und die Plage soll euch nicht widerfahren, die das Verderben bringt, wenn ich Ägyptenland schlage. Ihr sollt diesen Tag als Gedenktag haben und sollt ihn feiern als ein Fest für den Herrn, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. 7 Tage sollt ihr ungesäuertes Brot essen. Schon am 1. Tag sollt ihr den Sauerteig aus euren Häusern tun. Haltet das Gebot der ungesäuerten Brote. Denn eben an diesem Tag habe ich eure Scharen aus Ägyptenland geführt. Darum sollt ihr diesen Tag halten, ihr und alle eure Nachkommen als ewige Ordnung. Das mal als Hintergrund. Gott hat dem Volk Israel als ewige Ordnung aufgetragen. Sie sollen das Passahlamm feiern und das Fest der ungesäuerten Brote als Erinnerung daran, was damals passiert ist. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr die Situation, dass ihr mal in einer Veranstaltung gewesen seid, wo ihr vielleicht sogar ein Ticket gekauft habt, vielleicht viele 100 Leute im Publikum, ein Redner auf der Bühne. Und wie es dann manchmal so kommen muss, der Redner sucht einen Freiwilligen. Jeder duckt sich so ein bisschen weg, keiner will. Kennt ihr das? Also man möchte es ja nicht unbedingt, also mir geht es genauso. Unvorbereitet auf die Bühne zu kommen, ist nicht jedermanns Sache, auf gar keinen Fall. Gar. Dann findet der Redner eben keinen Freiwilligen. Was macht er dann? Er sucht sich eben einen, er zählt aus, ganz genau. Die fünfte Person ist der Freiwillige. 1, 2, 3, 4, 5. Keine Sorge, ich brauche keinen Freiwilligen. Aber vielleicht habt ihr gemerkt, was hier gerade passiert ist. Die 4 Personen hier haben aufgeatmet. Ja, an ihnen ist dieser Kelch vorbeigegangen. Ich habe sie übersprungen. Das Passahlamm als Erinnerung, dass Gott dieses Haus verschont hat. Passa kommt vom hebräischen Pesach, bedeutet vorübergehen oder überspringen. Das ist schon eine ganz starke Symbolik. Und ich fand es ganz interessant, dass in fast allen romanischen Sprachen das Wort für Ostern sich direkt von Pesach ableitet. Im Spanischen, Französischen und Italienischen. Vorübergehen. Wir feiern mit Ostern das Vorübergehen. Ostern ist die Erinnerung daran, dass durch das Blut des Lammes das Verderben an uns vorbeigeht. Das feiern wir mit Ostern. Jetzt habe ich schon so ein bisschen mal die Tür aufgemacht zum Neuen Testament. Die mache ich noch mal so ein bisschen zu, weil wir wollen mal ganz kurz im Alten Testament bleiben. Das Passahlamm ist also die Erinnerung, dass das Verderben an dem Haus damals in Ägypten vorbeiging. Das Fest der ungesäuerten Brote als Erinnerung, dass Gott sie aus der Sklaverei befreit hat. Von diesem Sauerteig, der alles durchdringt, in Besitz nimmt für die Befreiung aus der Unterdrückung. Und aber auch als Aufforderung, sich nicht wieder unterdrücken zu lassen. Sei es äußerlich oder auch innerlich. Ich habe vor einiger Zeit ein Buch gelesen von Vince Ebert. Vielleicht kennt ihr den, ein bekannter Physiker aus dem Fernsehen, auch Komiker, der ein Buch geschrieben hat. Und in diesem Buch schreibt er ein paar Sätze, die fand ich ganz witzig. Als die Abkürzung LOL oder LOL aufkam, also Laughing Out Loud, dachte die Mutter einer Freundin, es bedeute Lots of Love. Also schrieb sie Nachrichten wie, kommst du heute zum Abendessen nach Hause, LOL? Was der Bitte einen völlig ungewollten Unterton verlieh. Erst als sie schrieb, euer Großvater liegt im Krankenhaus, LOL, sah sich die Familie gezwungen, sie aufzuklären. Der Großvater hat zum Glück alles Gute bestanden, darum dürfen wir heute laughing out loud, herzhaft darüber lachen. Ja, Missverständnisse können ganz leicht auftreten, man versteht manche Dinge nicht, verwendet sie dann falsch. Missverständnisse zwischen zwei Personen können auftreten. Jeder weiß das, wenn er in einer Beziehung lebt. Wir sprechen bestimmte Dinge aus, Sätze aus, der andere reagiert vielleicht beleidigt. Wir wissen gar nicht, warum eigentlich, was ist passiert. Wir müssen das erklären, das Gegenüber muss sagen, ja, ich habe das völlig falsch verstanden. Das ist ein Missverständnis, was hier aufgetreten ist. Jesus hat im Neuen Testament viele Gleichnisse erzählt. Manche hat er sofort erklärt, manche aber nicht. Da hat er die Leute so ein bisschen im Ungewissen gelassen. Sie mussten sich so ein bisschen ihren eigenen Reim drauf bilden. Was hat Jesus hier eigentlich gemeint? Das birgt natürlich so ein bisschen die Gefahr eines Missverständnisses. Ich glaube aber, dass Jesus die Gleichnisse schon so erzählt hat, dass es in diesem Kontext schon passend war, dass die Leute schon herausgefunden haben, was Jesus damit eigentlich meint. Hier in diesen Versen, im letzten Abendmahl, stellt Jesus auch einen Vergleich an. Sehr subtil, nicht ganz so deutlich. Er erzählt keine Geschichte oder so, sagt, es ist wie dies und jenes, sondern er erzählt einen Vergleich, den man erst so gar nicht richtig begreift. Die nächste Folie bitte. Als die Stunde gekommen war, setzte sich Jesus zu Tisch und die Apostel mit ihm. Dann nahm Jesus ein Brot. Und das ist kein Brot, was groß aufgegangen ist oder so. Es war eben sowas wie ein Matzen, was wir später beim Abendmahl essen werden. Sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und gab es ihnen mit den Worten, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut es immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Und ebenso nahm er nach dem Essen den Becher mit Wein und sagte, dieser Becher ist Gottes neuer Bund, der in Kraft gesetzt wird durch mein Blut, das für euch vergossen wird. Jesus stellt hier einen Vergleich an. Wieder haben wir diese zwei Elemente. Ungesäuertes Brot, das Matzen und zum Zweiten den Becher mit dem Wein als Symbolik für das Blut, was geflossen ist durch das Lamm. Jesus bezieht also dieses Fest aus dem Alten Testament, das als ewige Ordnung durchgeführt werden sollte, direkt auf sich. Auf seinen Leib, der hingegeben wird, und auf sein Blut, das vergossen wird. Und ich bin mir nicht sicher, ob die Jünger das damals verstanden haben. Ich glaube es nämlich nicht. Die konnten es vermutlich gar nicht verstehen, was Jesus hier wirklich gemeint hat. Erst später haben sie es vermutlich verstanden, aber in dem Moment vermutlich nicht. Und es war ihnen auch nicht klar, was in den nächsten Stunden und Tagen auf sie zukommt. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Schreiber des Hebräerbriefs sagt es folgendermaßen in Hebräer 9. Und er ist ein für alle Mal hineingegangen in das Eigentliche, das Himmlische, Allerheiligste. Das tat er nicht mit dem Blut von Böcken und jungen Stieren, sondern mit seinem eigenen Blut. Und so hat er uns für immer von unserer Schuld befreit. Ostern ist die Erinnerung daran, dass durch das Blut des Lammes das Verderben an uns vorbeigeht. Es bleibt nicht bei dir, sondern es zieht vorüber. Ostern ist die Erinnerung daran, dass Gott uns unsere Schuld vergeben hat und wir aus der Knechtschaft der Sünde befreit wurden. Und Ostern ist die Erinnerung daran, dass wir uns nicht erneut knechten lassen sollen. So ein bisschen so eine kleine Ermahnung. Achtung, passt auf. Reinigt euch also. Entfernt den alten Sauerteig, damit ihr wieder ein frischer, ungesäuerter Teig seid, sagt Paulus. Der kleine Klecks Sauerteig, der alles komplett durchdringt. Und das ist natürlich schon die Frage, ja, was ist denn das jetzt eigentlich? Für was steht denn dieser Sauerteig? Was könnte der Sauerteig denn heutzutage sein? Ist vielleicht gar nicht so einfach, das herauszufinden, weil der Sauerteig ja so heimtückisch ist. Gell? Der hat sich so langsam, aber sicher verbreitet und ich mag das eigentlich gar nicht. Heimtückisch. Und da muss ich genauer hingucken. Ich muss vielleicht mal die Lampe anschalten und diese dunkle Ecke reingucken, was denn dieser Sauerteig in meinem Leben tatsächlich sein könnte. Vielleicht kennt ihr diesen Ausspruch, der erste Eindruck zählt. Ist tatsächlich häufig so. Gell? Ich trete auf die Bühne. Manche Leute kennen mich nicht und stecken mich sofort in eine gewisse Schublade. Dann spreche ich die ersten Sätze, dann wird die Schublade vielleicht aufgemacht und ich lande in einer anderen Schublade. Der erste Eindruck zählt, ist tatsächlich so in vielen Bereichen. Mir ist das neulich auch passiert. Ich habe eine Person das erste Mal in meinem Leben gesehen und ich habe diese Person sofort in eine gewisse Schublade einsortiert. Nie mit dieser Person gesprochen, aber sofort in eine Schublade eingeordnet. Und ich habe gemerkt, wie ich innerlich gegen diese Person wie ein Gedankengebäude aufbaue. Ein Klotz nach dem anderen. Immer schlimmer, immer schlimmer. Ich sehe diese Person und denke, wie redet der? Was macht der hier? Wirklich schlechte Gedanken über eine Person. Eines Tages begegne ich dieser Person in der Stadt. Und wir kommen nicht umher, dass wir miteinander reden, weil wir haben es vom Sehen gekannt. Wir tauschen ein paar Sätze miteinander aus. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich habe mich da in dem Moment ein bisschen vor mir selber geschämt. Weil ich gemerkt habe, diese Person ist total nett. Ja. Man kann sich total nett mit dieser Person unterhalten. Und dieses Gedankengebäude, was da entstanden ist, diese Riesenkathedrale, die da aufgebaut wurde, ist in sich zusammengefallen. Ist ein toller Moment in so einem Fall, aber es ist doch schlimm, oder? Wie in unserem Leben, in unserem Kopf, solche Gedankengebäude entstehen können. Vielleicht habt ihr das auch schon mal erlebt. Ein Gedankengebäude, was entsteht, fängt vielleicht wirklich klein an, mit einer Hundehütte vielleicht. Dann bis zum Gartenhaus, zum Einfamilienhaus, zu einer großen Kathedrale. Und es ist schwierig, dieses Gedankengebäude wieder einzustürzen. Es geht fast gar nicht mehr. Der Sauerteig, der sich so langsam, aber sicher verbreitet. Block für Block. Unbemerkt. Ich fange an, vielleicht schlecht zu denken über andere, wie in meinem Fall. Mag es gar nicht wirklich. Ich merke nicht, was da wirklich passiert. Ich fange an, schlecht zu denken über mich. Auch gar nicht so ungewöhnlich. Ich fange an, schlecht zu denken über Gott. Gott ist nicht mehr mein Papa, mein Vater, sondern vielleicht nur der strafende Gott. Sauerteig kann sein, die Angst, die sich verbreitet. Langsam aber sicher durchdringt sie uns komplett. Sorgen, negative Gedanken. Der Sauerteig, das schlechte Reden über andere. Gossip, Tratsch, ganz schlimm. Wenn man damit mal angefangen hat, da kommt man fast nicht mehr raus. Falsche Sicherheiten, schlechte Gewohnheiten. Man fängt an, Dinge zu tun, wo ich eigentlich ganz genau weiß, das sollte ich nicht tun, das ist eigentlich falsch. Ich mache es aber trotzdem. Die Tür ist einmal aufgemacht und sie geht nicht mehr zu. Schwierig, das wieder zuzukriegen. Zorn, eine kleine, klitzekleine Lüge. Ein bisschen, alle machen das doch so. Kann ich es doch auch so machen. Macht doch nichts. In der Bibel werden noch ganz konkrete Beispiele genannt. Paulus nennt Bosheit und Schlechtigkeit als Sauerteig. Fand ich interessant. Bosheit und Schlechtigkeit als Sauerteig betitelt. Und Jesus sagt, die Heuchelei. Der Pharisäer, haltet euch fern davon. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir da vielleicht auch besonders gefährdet sind. Weil so im christlichen Bereich, wo die Hürden manchmal so hoch sind, ja, und wir merken dann trotzdem als Menschen, wir schaffen es halt doch nicht so wirklich, das alles einzuhalten. Und da ist die Gefahr da, dass wir Masken aufziehen und anfangen zu heucheln. Aber ich glaube, wir sind bei uns in der Gemeinde sehr gut aufgestellt durch unsere Lebensgruppen, in denen wir uns auch öffnen können voreinander und auch ehrlich sein können. Ich glaube, ihr habt bestimmt auch Ideen, was bei euch in eurem Leben dieser Sauerteig sein könnte, der so langsam und sicher uns und euch durchdringt. Und die Frage ist natürlich jetzt zum Schluss, wie können wir uns davon befreien? Ja, und es ist ganz praktisch, weil Paulus sagt es ja so, reinigt euch. Er sagt nicht, betet erstmal darüber oder so, sondern er sagt, reinigt euch. Ihr müsst jetzt praktisch werden, ihr müsst es euch anschauen, müsst es erkennen und euch dann davon fernhalten, euch davon reinigen. Die nächste Folie bitte. Dieses Video habe ich vor einiger Zeit bei YouTube entdeckt. Ich habe einen Screenshot davon gemacht, fand ich ganz interessant. Und da haben sich ein paar Leute die Frage gestellt oder Experiment gemacht. Sie wollten wissen, herausfinden, wie lange dauert es eigentlich, bis ein Trampelpfad entsteht auf einer grünen Wiese. Wie lange, wie viele Stunden oder Tage vielleicht muss ich laufen, damit ein Trampelpfad entsteht? Was schätzt ihr? Wie viele Tage oder Stunden sind sie gelaufen? 3 Wochen?
6 Wochen.
Okay, 6 Wochen. Ganz so lang war es nicht, aber es ist eine gute Schätzung. Ja, 5 Tage haben sie gebraucht, bis so ein Trampelpfad entsteht. Ich vermute nicht, dass sie nachts gelaufen sind, vermutlich nur tagsüber ein paar Stunden. Aber tagelang haben sie gebraucht, damit dieser Trampelpfad hier entsteht. Trampelpfade entstehen, ja, hier auf einer grünen Wiese definitiv. Sie entstehen aber auch bei uns in unseren Köpfen, oder ist es so? Ja, im Positiven entstehen sie, das ist ja was Gutes dann für uns. Jemand lernt Gitarre. Dann ist es ganz klar eben, dass das Gitarrenlernen nicht nach 2 Tagen erledigt ist. Also man muss dranbleiben, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr. Der wird immer besser, dieser Trampelpfad entsteht immer tiefer und es entsteht ein richtig tiefer Weg. Aber der Trampelpfad entsteht auch im Negativen. Wenn ich mir ständig einrede, ich bin nicht gut genug, ich kann das nicht, ich bin schlecht, dann entsteht irgendwann auch den Trampelpfad. Nicht beim ersten Mal, nicht beim zweiten Mal, aber wenn ich ständig solche Dinge sage und mir einrede, wird irgendwann dieser Trampelpfad entstehen. Ich füttere mich also selbst mit negativen Gedanken. Das ist nicht gut. Was muss ich denn tun, damit dieser Trampelpfad wieder zuwächst? Richtig. Ich muss aufhören zu laufen. Das ist eigentlich ganz einfach. Sobald ich aufhöre zu laufen, es dauert einen Moment, ja, wächst aber dieser Trampelpfad wieder zu. Was muss ich tun, wenn ich will, dass mein Sauerteig, der da unten steht, eingeht? Ich darf ihn nicht mehr füttern. Ich darf ihn nicht mehr pflegen. Der darf es nicht mehr so schön gemütlich haben, ja, schön warm. Ich muss ihn stören, ich muss da Veränderungen reinbringen. Das mag er nämlich gar nicht. Dann geht er ein. Ich darf ihn nicht mehr pflegen und nicht mehr füttern. Wenn ich will, dass ein Sauerteig eingeht, darf ich ihn nicht mehr füttern. Wenn mein Sauerteig beispielsweise heißt, ich bin nicht gut genug. Ich laufe hier ständig diesen Trampelpfad entlang, jeden Tag. Ich merke das ja jetzt. Jetzt wird es sehr klar durch diese Predigt. Dann höre ich ab sofort auf damit. Paulus sagt es in 2. Korinther 10 folgendermaßen. Die Waffen, die wir bei unserem Feldzug einsetzen, sind nicht irdisch. Na Gott sei Dank. Aber sie haben durch Gott die Macht, Festungen zu schleifen. Mit ihnen reißen wir alle hohen Gedankengebäude nieder, die sich gegen die Erkenntnis Gottes auftürmen. Wir nehmen alles Denken gefangen, sodass es Christus gehorcht. Ist das der Hammer, oder? Wir können, haben scheinbar die Möglichkeit, in unserem Glauben unsere Gedanken, die Gedankengebäude gefangen zu nehmen. Das ist Wahnsinn. Wenn mein Sauerteig beispielsweise heißt, ich bin nicht gut genug, dann nehme ich diese Gedanken gefangen durch das Wort Gottes. Beispielsweise durch den Psalm 139. Du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke. Das erkenne ich. Ich darf diese Gedanken gefangen nehmen durch das Wort Gottes. Nimm deine Gedanken gefangen durch das Wort Gottes. Charles Reed, ein englischer Schriftsteller, hat vor einiger Zeit mal folgende Sätze gesagt. Achte auf deine Gedanken, denn sie werden Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. Glauben nicht an Schicksal, wir glauben an Gott, der unser Leben in der Hand hat, aber ihr seht, wo es darum geht. Mit den Gedanken fängt es an. Nimm deine Gedanken gefangen durch das Wort Gottes. Ich möchte bitten, dass das Lobpreisteam nach vorne kommt und uns musikalisch begleitet. Wir gehen jetzt noch in eine Zeit des Abendmahls und wir machen das so, wie wir das traditionell bei uns in der Gemeinde immer machen. Ihr seht hier auf der rechten Seite von meiner Seite aus gesehen einen Tisch auf der linken Seite und ganz hinten ist nochmal ein Tisch, an dem Brot und der Saft ausgeteilt wird. Und ich lese gleich noch Einsetzungsworte, diesmal aus dem Alten Testament, und spreche noch ein Gebet. Und ich lade euch ganz herzlich dazu ein, an dem Abendmahl heute teilzunehmen. Jesaja 53. Er wurde verachtet und von den Menschen gemieden. Ein Mann voller Schmerzen, mit Krankheit vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verhüllt, war er verachtet. Wir schätzten ihn nicht. Aber er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir meinten, er sei von Gott geschlagen, von ihm getroffen und gebeugt. Doch er wurde durchbohrt wegen unserer Verbrechen, wegen unserer Sünde zermalmt. Zu unserem Heil lag die Strafe auf ihm. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir hatten uns alle verirrt wie Schafe. Jeder ging seinen Weg. Doch der Herr lud auf ihn die Schuld von uns allen. Mit Ostern erinnern wir uns und feiern wir, dass das Verderben an uns vorbeigeht. Das Blut Jesu als der Kelch ist das Zeichen. Mit Ostern erinnern wir uns und feiern wir, dass wir aus der Knechtschaft befreit wurden. Der Leib Jesu, der gekreuzigt wurde, als das Brot ist das Zeichen. Wir fordern uns auf, uns nicht mehr knechten zu lassen. Der Sauerteig ist dazu ein Symbol. Ja, Vater, ich danke dir, Herr, für diesen Tag, den wir feiern dürfen heute, dass wir wirklich feiern dürfen, dass du am Kreuz gestorben bist. Es hört sich komisch an, dass wir den Tod feiern, aber wir dürfen feiern, dass du für uns gestorben bist, dass du dein Leben für uns gegeben hast, dass du an unserer Stelle gestorben bist, dass das Verderben jetzt an uns vorbeigeht, dass du uns herausgeholt hast aus der Knechtschaft. Das dürfen wir jetzt feiern, auch jetzt in dem Abendmahl, was vor uns liegt. Dass wir dich jetzt auch empfangen dürfen, auch deinen Heiligen Geist empfangen dürfen. Dafür danke ich dir, Herr. Und segne jetzt jeden Einzelnen, Herr. Und begegne jeden Einzelnen, Herr, in deinem Wort und im Abendmahl. Dafür danke ich dir. Amen. Herzliche Einladung zum Abendmahl.